Schönen guten Abend auch meinerseits. Sollten Fragen zwischendurch sein, die wir direkt klären sollten, bitte unterbrechen Sie mich. Soll ich zu leise reden, tun Sie das Gleiche. Und wenn ich zu schnell rede, erst recht. Ich werde Ihnen heute über die Körperwahrnehmung bei Anorexie ein paar Daten von uns erzählen, ein paar Modelle darstellen. Und ich bin da eher zufällig reingerutscht. Wir haben mit den Klinikern ein Projekt gestartet. Die klinische Psychologie hatte ganz andere Erwartungen an das Projekt. Wir haben relativ früh angefangen, uns die Daten anzuschauen, sind auf einmal auf eine ganz andere Strecke gekommen, die einen Ansatz darstellt, der die Magersucht und ganz besonders diese Körperfehleinschätzung dieser meistens auch Frauen ganz gut erklärt. Und ich habe diese Punkte vorbereitet, um Ihnen wirklich auch mal so einen Gesamtüberblick zu geben. Also es geht auch um die Verarbeitung von Gesichtern, wie das zusammenhängt, warum die Körper und die Gesichter zusammenhängen, werde ich Ihnen zeigen. Gehen auch so besondere Effekte wie diesen Inversionseffekt zeigen und dann auch Parallelen wiederherstellen zwischen Körperverarbeitung und Gesichterverarbeitung, nämlich Prosopagnosie oder Körperformagnosie. Und werde dann ein paar Studien von uns vorstellen, die wir durchgeführt haben und die einfach diese Idee, dass es da bestimmte Zentren gibt, die für die reine visuelle Verarbeitung von Körpern zuständig sind, dass diese bei Anorexie nervosa gestört sind, dass wir die mit entsprechenden Verfahren aufzeigen konnten, die eher aus der Neurowissenschaft kommen, aus der klinischen Psychologie oder in der klinischen Psychologie gar nicht so verwendet werden. So, warum Gesichter und Körper? Es gibt ganze zwei Leute, die ohne Kopf durch die Gegend gelaufen sind. Das ist einmal Klaus Störtebeker und ein Bischof aus Paris, der dazu noch der Schutzpatron meiner Heimatstadt war, deshalb kenne ich den überhaupt. Aber sonst sind Körper und Gesichter ganz eng miteinander verbunden. Und das ist nicht nur bei diesen zwei Leuten, sondern dem Rest der Leute so, sondern es ist auch im Gehirn so. Und wenn wir uns das Gehirn anschauen, das ist jetzt die Sicht auf die rechte Seite des Gehirns. Das heißt, da ist vorne, da sehen wir auch, da werden die Augen. Und sobald wir etwas sehen, werden diese Informationen bis nach hier hinten den sogenannten visuellen Kortex übertragen, da findet das Sehen statt oder die primäre Verarbeitung von allen visuellen Seheindrücken im Gehirn. Und von da aus gibt es zwei Wege, nämlich einen sogenannten Wo-Weg, da werden räumliche Informationen weiterverleitet über das Gehirn, und den Was-Weg, das heißt, da werden Objekte weitergeleitet oder Objektinformationen weitergeleitet. Das sieht alles sehr simpel aus, aber gerade dieser Was- oder What-Stream aus der Literatur, der ist nochmal fein aufgegliedert in einzelne Zentren, die dafür zuständig sind, wie Körper verarbeitet werden, wie Objekte verarbeitet werden, wie Gesichter verarbeitet werden. Also jedes dieser Teile da vorne hat eine bestimmte Funktion, die auch teilweise für bestimmte Objektklassen, wenn man davon sprechen kann, von Gesichtern und Körpern zuständig ist. Wir haben hier einmal in grün die gesichtersensitiven Areale. Da gibt es so Bezeichnungen wie Occipital Face Area, also occipitales Gesichtsareal, das fusiforme Gesichtsareal. Die Unterscheidung ist immer die, wenn einmal ein Areal, was außen gelegen ist, einmal ein Areal, was innen gelegen ist. Sie sehen hier auf einem Gehirn, auch wieder von der rechten Seite, hier ist hinten, da ist außen und da ist, wenn man ins Gehirn, also unter das Gehirn reinschaut, wenn man hier so ins Reinbohren würde. Und die gleiche Organisation, sprich auf der Seite ein Areal und in der Mitte gelegen ein Areal, die gibt es auch für Körper. Und Sie sehen auch hier, dass diese Areale auch teilweise sogar überlappen. Und alles oder sehr viel, was wir bisher über die Körperverarbeitung wissen, das basiert alles auf Modellen über die Gesichterverarbeitung. Wegen dieser Parallelität, die ich Ihnen gerade aufgezeigt habe. Und da gibt es so Ideen, dass diese Einheiten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, also diese außen gelegenen Areale oder die in der Mitte gelegenen Areale, für bestimmte Prozesse zuständig sind. Also für konfigurale Verarbeitung von Gesichtern oder für die Verarbeitung von einzelnen Features. Und das kann natürlich auch entsprechend gestört sein, sodass die konfigurale Verarbeitung oder die Feature-Verarbeitung entsprechend nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Sie sehen hier, die gleiche Verarbeitung wird angenommen für Körper. Und wenn wir Körper experimentell untersuchen, dann zeigen wir auch die Körper meistens ohne Kopf. Wir werden auch später sehen, dass der Kopf ganz bestimmte Einfluss auf die Verarbeitung von Gesichtern nimmt. Und wenn wir jetzt auf dieser relativ basalen Ebene, da kommen ja wirklich nur die Informationen an und die werden weiterverarbeitet. Das sind die ersten Filter, wo die Verarbeitung stattfindet. Und wenn man da Experimente durchführt, wie wir das gemacht haben, wir haben einfach uns gefragt, ob in diesem Bereich man schon den eigenen von einem fremden Körper unterscheiden kann. Das geschieht im Gehirn ganz schnell. Das sind 170 Millisekunden, die das Gehirn braucht, um einen Körper zu verarbeiten. Und die Frage war jetzt hier, kann man wirklich den Körper, und Sie sehen hier wirklich die Aufnahme eines Körpers, Sie hatten eine Standardfrau, sprich die den anderen Körper, den fremden Körper repräsentiert hat, mit einem entsprechenden Body Mass Index und einem Durchschnittsalter, was mit anderen Versuchspersonen vergleichbar war. Wir hatten auch einen Standard-Bikini, den es in ganz vielen verschiedenen Größen gab, den alle Versuchspersonen anziehen mussten. Und in diesem Bikini haben wir die Frauen dann fotografiert aus 16 Positionen heraus und haben diese Bilder dann gezeigt. Und haben die Frauen in einem funktionellen Kernspintomographen gelegt, haben geguckt, kann man schon ganz früh eine Unterscheidung treffen zwischen dem eigenen und dem fremden Körper, was ja auch relativ wichtig ist. Und wenn Sie sich hier die Ergebnisse anschauen, dann ist hier... Das sind so die Aktivierungsgröße oder Aktivierungsstärken für den eigenen Körper, für den fremden Körper und für Bilder, wo wir den Körper einfach zerschnitten haben, wo man ein Gemisch gesehen hat, wo man keine Körper erkennen konnte. Aber wir brauchen immer so eine Art Nulllinie oder eine Baseline. Deshalb haben wir diese Körper zerschnitten. Das sind hier diese Scrambled Images. Sie sehen hier auch schon anhand von diesen Sternchen. Diese Sternchen geben immer an, das ist statistisch oder mathematisch bedeutsam unterschiedlich. Und hier sieht man sehr schön, dass in der rechten Seite in diesem Areal, was auf der Außenseite des Kopfes gelegen ist, oder des Gehirns gelegen ist, es hier wirklich eine statistisch bedeutsame Unterscheidung gibt zwischen dem eigenen und dem fremden Körper. Das sehen Sie hier auf der linken Seite nicht, auch wenn die Balken hier gar nicht so weit auseinander sind. Statistisch gesehen gibt es da Unterschiede. Und das Gleiche auch für dieses Areal, was in der Mitte gelegen ist, also für dieses fusiforme Areal, wieder auf der rechten Seite, hier gibt es die Unterscheidung schon zwischen eigenem und fremdem Körper. Und das wirklich ohne, dass Informationen dazukommen, die aus dem Gedächtnis gespeist werden, die mit räumlichen Informationen zusammengebracht werden, einfach nur, man sieht den Körper im Bikini und kann da schon sehen, dass der eigene Körper, dass der fremde Körper anhand dieser Aktivierung. Soweit zu den Körpern. Ich werde jetzt auf die Gesichter eingehen, weil da auch einige Effekte relativ wichtig sind für die Körperverarbeitung, für das Verständnis. Und das erste, das hatte ich vorhin schon angekündigt, ist der sogenannte Inversionseffekt. Sie sehen hier die ehemalige eiserne Lady, Margaret Thatcher, in einem sogenannten, in einer invertierten Darstellung, sprich man dreht die Bilder einfach um 180 Grad und sie sind auf dem Kopf. Da fällt Ihnen wahrscheinlich erstmal nicht so viel auf, aber wenn ich das Ganze umdrehe, der sogenannte Thatcher-Effekt, dann sehen wir, dass dieses Bild hier, da, entsprechend umgedreht, dass die Augen verändert worden sind. Man erkennt es so direkt nicht und das spricht für die Verarbeitungshypothese, die wir als konfigural bezeichnen. Das heißt, wir verarbeiten Gesichter anhand ihrer Zusammenstellung der einzelnen Informationen. Wir haben die Augen, wir haben die Nase, wir haben den Mund und das macht für uns ein Gesicht aus. Und unabhängig davon, ob die Augen jetzt hier entsprechend manipuliert worden sind oder nicht, ist das erstmal für uns ein Gesicht. Im Gegensatz dazu werden Objekte merkmalbasiert verarbeitet. Das heißt, da gibt es wirklich zwei verschiedene Strategien, die das Gehirn verwendet, um diese entsprechenden Reize zu verarbeiten. Wenn Sie aber sich auch anschauen, wie verarbeitet man aufrechte und invertierte Gesichter, also man kriegt immer zwei Gesichter hintereinander gezeigt, muss entscheiden, ist das erste gleich dem zweiten. Relativ simpel, aber auch stupide Aufgaben. Und wenn Sie sich anschauen, wie schnell bzw. wie richtig die Leute reagiert haben, dann sind die auf jeden Fall immer besser, wenn die Gesichter aufrecht verarbeitet werden. Sobald sie gedreht werden, das sind ja hier dieselben Gesichter, das ist David Beckham ist oder wer auch immer, ist es so, dass die Leistung bei den Versuchspersonen abnimmt. Das ist der Inversionseffekt. Diesen Inversionseffekt, den sehen wir auch im sogenannten EEG. Ich habe gerade gesagt, 170 Millisekunden braucht das Gehirn, um zu entscheiden, das ist ein Gesicht oder nicht. Und wenn man das EEG ableitet, dann kann man hier dann Potenzialveränderungen aufzeigen und was für Gesichter und was für Körper charakteristisch ist, ist die sogenannte N170. Also diese EEG-Kurven werden nach ihrer Ausrichtung benannt. Es gibt Positivierung, es gibt Negativierung und es gibt auch die Zeit, wann diese Komponenten auftreten. Und Sie sehen hier, dass wirklich nach 170 Millisekunden sieht man im EEG, dass da ein Gesicht gezeigt worden ist. Und man sieht auch einen deutlichen Unterschied zwischen einem aufrechten, nämlich hier im dunkel dargestellten Potenzial und Gesicht, und zwischen einem invertiert dargestellten Gesicht, was Sie hier in Grau sehen. Das heißt, auch da kann man schon das relativ mit einer kurzen Zeit versehen. 170 Millisekunden ist ein Fünftel einer Sekunde. kann man das hier entsprechend nachweisen, dass es den Inversionseffekt gibt. Jetzt ist die Frage, wir haben die Parallelität zwischen Gesichtern und Körpern. Gibt es den Inversionseffekt auch bei Körpern? Wir haben diese Parallelität in der Organisation im Gehirn gesehen. Diese Frage haben wir uns auch relativ naiv gestellt. Man hat hier wieder diese Aufgaben. Da sind die gleichen Körper, da sind unterschiedliche Körper. Und die Versuchspersonen müssen dann immer reagieren und sagen, es war der gleiche, aber nicht der gleiche, haben zwei Knöpfe vor sich. Und während die solche Aufgaben bearbeiten, wird das EEG abgeleitet. Sie kriegen also mindestens 30 Elektroden auf den Kopf geklebt, das tut nicht weh. Wir können über einen Computer entsprechend die leichten elektrischen Schwankungen ableiten, können die dann über ganz viele Durchgänge mitteln, über viele Versuchspersonen mitteln und dann diese schönen Kurven, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, entsprechend darstellen. So, wir haben uns diesen Inversionseffekt angeschaut, und zwar einmal bei Körpern mit Kopf. Und Sie sehen auch hier, dass das Gesicht so ein bisschen ausgeixt wurde. Also es ist nur die Silhouette von dem Gesicht da, aber die Informationen des Gesichts selber sind nicht verfügbar. Und wir haben auch gleichzeitig Körper ohne Kopf entsprechend dargestellt. Und ich habe das vorhin schon gesagt, Objekte werden anders verarbeitet. Und dieser Forschung ist es selbst relativ verbreitet, vielleicht auch ein bisschen seltsam von außen, dass man immer Häuser als Vergleichsobjekte nimmt. Gesichter gegen Häuser, Körper gegen Häuser. Häuser sind irgendwie unsere Nulllinie oder die Nullaktivierung und die anderen Reize werden dagegen kontrastiert. Manche Leute nehmen auch entsprechend Hände. Und Sie sehen hier einmal auch wieder die EEG-Kurven. Das sind die Positionen, die relativ weit hinten am Kopf liegen, also genau über diesen Stellen, wo auch diese Körperareale sind. Ungerade auf der linken Seite, gerade auf der rechten Seite, für Körper mit Kopf und für Körper ohne Kopf. Und im Vergleich zu Häusern sieht man an sich nicht viel, es sieht ungefähr gleich aus. Also beide Stimulusklassen zeigen Ihnen hier einen Ausschlag nach 170 Millisekunden ungefähr in die negative Richtung. Negativ ist hier immer nach oben abgetragen. Und die Ausschläge für Häuser in Grau sind bei weitem nicht so ausgeprägt, wie das für die Körper ist. Soweit so gut. Das wäre jetzt keine tolle Geschichte, um die Publizität zu bekommen. Aber was passiert, wenn wir das Ganze umdrehen? Das heißt, wir zeigen die gleichen Körper mit Kopf und die gleichen Körper ohne Kopf einmal aufrecht und einmal invertiert. Schauen uns dann an, wie sieht das EEG aus. Und das sehen Sie hier einmal auf der linken Seite für Körper mit Kopf. Schwarz ist wieder aufrecht, grau ist invertiert. Wir sehen auch hier, dass das EEG deutlich stärker ausschlägt für die invertierten Körper. Das heißt, das Gehirn muss sich auf jeden Fall stärker anstrengen, diese Reize zu verarbeiten. Wenn Sie es aber auf der rechten Seite sich anschauen, ist es so, dass dieser Inversionseffekt praktisch verschwindet. Sobald der Kopf weg ist, ist der Inversionseffekt gar nicht da. Die Kurven hier liegen übereinander, das ist hier wieder die linke Seite, P7, das ist die rechte Seite und da sind die Kurven zwar ein bisschen weit auseinander, aber das Ganze wird nicht statistisch bedeutsam. Wir haben diese Daten relativ naiv aufgenommen, eine Gruppe aus Israel, die viel renommierter und bekannter ist als wir, die gleichen Daten erhoben, 2 Jahre darüber gerätselt und wir waren zum Glück diejenigen, die es zuerst publiziert haben. Und zeigen konnten, dass dieser Inversionseffekt wirklich von der Anwesenheit des Kopfes abhängig ist. Und hier das Ganze auch nochmal für diese Amplituden, also die Ausschläge mit Kopf, aufrecht, invertiert und das Ganze ohne Kopf. Da sieht man sehr schön, dass einmal ansteigt, wenn die Inversion einsetzt und einmal abnimmt, wenn die Inversion einsetzt. Muss ich hier ein bisschen mit Physik oder mindestens für diejenigen, die auf jeden Fall auch die ganzen Hintergründe verstehen wollen, diese israelische Gruppe hat dann gesagt, okay, wenn die anderen das schon vor uns publiziert haben und wir wenigstens rausfinden, wieso das Ganze so ist, wie man sowas erklären kann. Wir nehmen den Kopf weg, auf einmal ist da was weg in Bereichen, die für die Körperverarbeitung zuständig sind. Und die sind hingegangen, haben das Kernspinnen, eine funktionelle Kernspintomographie verwendet, wo man das sogenannte Bolt-Signal ableitet. Da muss jetzt keiner in der Tiefe, muss das nicht weiter erklären. Das ist einfach das Signal, was wir im Kernspinnen messen und um diesen Inversionseffekt für die Kernspintomographie zu verstehen, sollen wir einfach hier anschauen, wie Kernspin funktioniert. Also da sieht man nicht einfach nur den Inversionseffekt, wie wir es hier beim EEG gesehen haben, sondern es ist so, dass wirklich das höhere Bolt-Signal bei unterschiedlichen Stimuli im Vergleich zu gleichen Reizen zeigt, dass dieses Areal bei der Unterscheidung von den beiden Reizen mit involviert ist. Und das Korrelat beim Kernspin für diesen Körperinversionseffekt ist ein stärkerer Adaptionseffekt für aufrechte im Vergleich zu invertierten Körpern. Für diejenigen, die in die Tiefe einsteigen wollen. Das ist der Hintergrund, den die israelischen Forscher gewählt haben. Ich werde Ihnen gleich zeigen, was im Endeffekt entscheidend bei der ganzen Sache war. Und Sie haben hier einfach auch unsere Daten wiederholen können. Sie sehen hier aufrecht invertierte Darbietungen, die korrekten Antworten. Sie sehen das hier, sobald es invertiert dargeboten wird, ein Gesicht, werden die Antwort, die Anzahl der richtigen Antworten nimmt ab für die ganzen Körper und bei den kopflosen Körpern ist nicht der Fall. Und Sie haben dann hier solche Körper verwendet als Reize im Experiment, einmal mit Kopf, einmal ohne Kopf, aufrecht und umgekehrt, einmal gleich, einmal ungleich, um die entsprechenden Versionseffekte im Kernspin darstellen zu können. Was haben Sie gesehen? Sie haben geguckt, wo werden die entsprechenden Reize in den Arealen verarbeitet, die einmal für die Körper spezifisch sind. Bei den Körpern mit Kopf konnte man keinen Inversionseffekt zeigen. In den Arealen, Entschuldigung, die für die Körper entsprechend zuständig sind. Habe ich aber einen Körper mit Kopf, dann sehe ich den Inversionseffekt genau in den Arealen, die interessanterweise für die Gesichter zuständig sind. Das heißt, das, was wir in unserem EEG-Experiment zeigen konnten, haben die praktisch im Kernspintomographen noch einmal deutlicher gemacht, haben gezeigt, dass die Anwesenheit des Kopfes eine ganz bedeutsame Rolle einnimmt in der Verarbeitung der Körper und dass nur dann dieser Inversionseffekt auftritt oder nicht auftritt, wenn der Körper da ist oder nicht da ist. Das heißt, dieser Inversionseffekt, der ja auch entscheidend für die weiteren Untersuchungen ist, der ist Abhängigkeit von der Anwesenheit des Kopfes und kurz zusammengefasst sind die gesichtssensitiven Areale, die mit diesem Inversionseffekt für Körper assoziiert sind. Das heißt, wir haben da eine Vermischung der Zuständigkeit für die Körperverarbeitung und für die Gesichterverarbeitung, die für die Körper aber noch sehr interessant ist. Soweit zu den Grundlagen. Jetzt nochmal kurz darauf eingegangen, wie es bei den Gesichtern ist, dass es da auch spezifische Ausfälle gibt. Es gibt die sogenannte Prosopagnosie, das ist die Gesichtsblindheit. Die hat ein deutscher Neurologe 1947 zum ersten Mal beschrieben, ist auch sehr faszinierend. Das ist die selektive Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen, wobei die Leute sonst ganz normal alles verarbeiten können. Sie sehen Objekte, Szenen, alles ganz normal, aber wenn die ihre Nachbarn sehen, können sie nicht sagen, es ist der Nachbar, weil die Informationen, die das Gesicht vermittelt, sind für die Leute nicht relevant. Also sie können sie nicht verarbeiten. Der krasseste Fall von einer Patientin war, dass ihr Vater vor der Tür stand, der nicht angekündigt war und die Patientin eine ganze Zeit brauchte, um anhand der Stimme, der Gestik und der Kleidung zu erkennen, dass ihr Vater ist. Weil die ganzen Informationen, die wir ganz natürlich aufnehmen, für diese Leute nicht Sinn ergeben. Man kann sich das als gesunder so vorstellen, wenn Sie nach Asien reisen, sehen für Sie die Asiaten alle gleich aus. Das sagen die Asiaten, aber die Europäer genauso. Von daher ist das relativ ausgeglichen, aber so kann man sich ungefähr Prosopagnosie vorstellen. Das Ganze gibt es erworben. Wir sehen ein Kernspinbild von jemandem, der das erworben hat, nach einem Schlaganfall und auch angeboren. Und wenn man sich das hier anschaut, wie sieht so Prosopagnosie oder die Unfähigkeit, Gesichter zu verarbeiten, aus, dann ist das auch kein einheitliches Bild. Sie sehen hier so, wo haben diese Prosopagnostiker, das waren vier, die das angeboren hatten, wo hatten die hier in diesen Arealen Aktivierung und das ist alles Kraut und Rüben. Man kann nicht sagen, wenn das eine Areal ausfällt, dann kommt es zu einer Prosopagnosie, sondern ich glaube, Fazit dieser Studie ist, sobald ein Areal nicht funktioniert, bricht dieses ganze Netzwerk zusammen und die Leute leiden unter der Prosopagnosie. Das Problem ist, dass viele das gar nicht feststellen, dass sie sowas haben. Also erst seitdem es das Internet gibt, googeln die Leute und finden Gleichgesinnte und stellen fest, dass es überhaupt sowas gibt wie Gesichtsblindheit. Weil wenn Ihnen ein achtjähriges Kind erzählt, ich kann meine Tante nicht wiedererkennen im Gesicht, dann kommt man nicht direkt auf die Idee, oder diejenigen, die mit Neuropsychologie nichts zu tun haben, dass das Richtung Prosopagnosie geht, sondern es klingt eher nach Gedächtnisproblemen oder nach psychiatrischen Problemen. So, und auch hier wieder die EEG-Ableitung, die können uns da ganz gute Hinweise dafür geben, dass die Gesichter im Vergleich zu Häusern, und hier nicht berühmte Gesichter, Karikaturen und Häuser, dass wir da keine Unterscheidung sehen, was man sonst in den ganzen anderen Untersuchungen gesehen hat. Jetzt mal die Frage, wir wissen von den Gesichtern, dass es so etwas gibt wie Gesichtsblindheit. Gibt es sowas wie Körperblindheit? Da gibt es eine italienische Gruppe, die hat Patienten untersucht, die hier, das sind sie farbig dargestellt, Patienten untersucht haben, die entweder vorne im Gehirn eine Schädigung hatten, das hier sehen, oder im hinteren Bereich des Gehirns. Und diese Patienten hatten ganz einfache Aufgaben zu lösen. Sie haben hier einmal, sie mussten Körper an sich auseinanderhalten, also bekamen ein Bild gezeigt, mussten dann sagen, hier, welches entspricht dem da vorne. Oder, welche Aktion, also die Hand greift nach vorne, die Hand greift nach hinten, entspricht diesem. Oder die Körperformen, sprich die Abbildung der Finger und des Armes. Und hier gezeigt, musste hier entsprechend gesagt werden, welches entspricht dem, was vorher gezeigt wurde, wenn man diese zwei zur Auswahl hat. Also ganz simple Aufgabe an sich. Ich kann es ja hier selber auch mit diesen Reizen durchführen. Und was man da gefunden hat, war, dass wirklich nur die Patienten, Sie sehen das hier auf der rechten Seite, die die Läsionen in der hinteren Hälfte des Gehirns hatten, Probleme hatten, diese Körperformen auseinanderzuhalten. Wenn Sie, Sie haben ja gerade schon die Bilder gesehen, die ich Ihnen gezeigt habe, versuchen das darüber zu legen, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, sind das genau diese Areale, die für die Körperverarbeitung zuständig sind. Das heißt, das war, und das stand ja auch im Titel, ein erster Hinweis, es gibt etwas Vergleichbares für die Körperverarbeitung, wie es für die Gesichterverarbeitung gibt. Und das, was wir als Gesichtsblindheit definiert haben, gibt es so ähnlich auch für Körper, zumindest bei diesen Patienten, die diese Läsion hinten im Gehirn hatten. So, und wenn man dann weiter schaut in der Literatur, und jetzt kommen wir endlich zur Anorexie, und sich die Kriterien anschaut, wann kann ich denn eine Anorexie definieren oder diagnostizieren, da wird immer das DSM herangezogen, das ist ein Diagnosemanual, wo bestimmte Kriterien festgelegt sind, und wenn die Kriterien erfüllt sind, kann man die Diagnose zum Beispiel Anorexia nervosa vergeben. Und wenn Sie sich hier die ganzen Kriterien anschauen, kommt da auf jeden Fall ein Kriterium zum Tragen, was jetzt auch mit den Untersuchungen von uns ganz gut zusammenhängt. Da ist ja das Kriterium, die Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur und des Körpergewichts, übertriebener Einfluss des Körpergewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung oder leugnendes Schweregrad des gegenwärtigen geringen Körpergewichtes. Das heißt, das definiert diese Körperfehlwahrnehmung. Sie kennen alle die Bilder aus der Presse von den Magermodels und von den entsprechenden Patientinnen, die sich teilweise im Spiegel sehen und sagen, naja, ich muss ja an sich noch weiter abnehmen. Das hier da im DSM entsprechend definiert.
Dazu hätte ich mal eine Frage.
Ja.
Wie nehmen die denn dann die Menschen, die sich hier unwahr, auch in verzerrten Formen oder werden die so in ihrer normalen Form?
Das ist eine gute Frage, das hat bisher noch keiner herausgefunden oder auch keiner untersucht. Sie gehen jetzt von den Anorektikern aus oder... Das hat bisher noch keiner untersucht. Also diese Forschungsansätze, muss man sagen, es gibt diese italienische Gruppe und es gibt die Bochumer Gruppe, aber sonst machen relativ wenig Leute, die auf diese reine visuelle Verarbeitung von Körpern eingeht. Das ist relativ auf diese zwei Gruppen beschränkt. Und diese Fragestellung, die ist bisher noch nicht so untersucht worden. Macht natürlich Sinn, hat aber noch nicht bisher stattgefunden. So, und deshalb ist die Frage, wenn man diese DSM-Kriterien nimmt und wenn man sich das Körperbild von den Anorektikern nimmt, ob vielleicht die Anorexie nervosa ein Modell für die pathologische Körperverarbeitung ist, ähnlich, nicht ganz gleich, wie das zum Beispiel für die Gesichtsblindheit ist. Und was ich Ihnen jetzt darstellen möchte in den nächsten Studien ist, wie sieht denn diese kortikale Verarbeitung, wie sieht das Netzwerk aus für die Verarbeitung von Körpern bei den Anorektikern? Da greife ich hier wieder auch zuerst auf eine Studie von dem Cosimo Urgesi zurück, der auch bei der vorherigen Studie beteiligt war, hier die gleichen Aufgaben genutzt, nur diesmal für Anorektikerinnen, wo es einmal geht, die Form zu unterscheiden oder diskriminieren und einmal auch die Aktionen, die durchgeführt waren, entsprechend zu untersuchen. Und er konnte hier zeigen, das ist ja parallel zu den Ergebnissen bei der Studie vorher, dass die Anorektikerinnen hier, und das ist vielleicht ein bisschen auffällig, viel besser waren in dieser Formunterscheidung als die Kontrollpersonen. Das heißt, es geht nicht mehr nur in eine Richtung, die einen sind grundsätzlich schlechter, aber hier in diesem Fall waren die besser, es waren ja auch nur Körperausschnitte, bei gleichbleibenden, das sind die Reaktionszeit, also wie schnell brauchen die Teilnehmerinnen, um zu sagen, das ist eine gleiche Körperstellung, eine gleiche Körperaktion oder das ist eine ungleiche. Und das ist hier kein Unterschied, sondern lediglich der Unterschied war der, dass die Anorektikerinnen viel besser waren in solchen Aufgaben, wenn es um diese Stellung der Gliedmaßen ging, als die Kontrollpersonen. Was die Gruppe noch zeigen konnte, dass es einen Zusammenhang gibt mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften. Es wurde hier das sogenannte Beharrungsvermögen berechnet in Verbindung zu diesen Formdiskriminationsgenauigkeiten. Sehen hier, dass das an sich für die Patientin ganz gut zusammenhängt und dass die Autoren davon ausgehen, dass es eben einen paradoxen Vorteil in der Verarbeitung detaillierter Körperformen bei diesen Frauen gibt, die auch noch mit dieser Skala zusammenhängt. Und die interpretieren dann erstmal so, dass der Ausdruck der Tendenz routinemäßig ist, diese Körper sich anzuschauen und zu explorieren, also ganz, ganz genau hinzuschauen, wie sieht dieser Körper aus und dass das diese Frauen viel besser können, als das die gesunden Vergleichsfrauen konnten. Was gibt es sonst noch? Wir haben hier schon mal die Betrachtung des eigenen Körpers bei gesunden Frauen untersucht. Wie sieht das aus, wenn Sie den eigenen Körper betrachten und wenn wir anschauen, was ist aktiviert bei gesunden Frauen, was ist aktiviert bei Anorektikerinnen? Und genau wieder der gleiche Versuchsaufbau, die Standardfrau bzw. die Frau, die an dem Versuch teilgenommen hat. Wir sehen hier wirklich schon Aktivierungsunterschiede in verschiedenen Bereichen des Gehirns und gerade hier oben in diesem Bereich, der ganz stark für die Aufmerksamkeitslenkung zuständig ist. Das heißt hier, also ein bisschen im Gegensatz zu der Studie vorher, ist es so, dass die gesunden Kontrollfrauen viel mehr im Gehirn aktivieren, wenn der eigene Körper dargeboten wird, wenn der andere fremde Körper dargeboten wird, besonders als das die Anorektikerin machen. Das bedeutet auch, dass wenn man diesen Kontrast umdreht, wird das ja bedeuten, dass die Anorektikerin weniger aktivieren. Und das kann auch ein Ausdruck sein von Vermeidungsverhalten bzw. von unterdrückter Aufmerksamkeit in Richtung auf den eigenen Körper. Jetzt möchte ich kurz einen Überblick geben über die Ansätze, die dazu geführt haben, dass auch diese hinteren Areale wirklich für die Körperverarbeitung bei Anorektikerinnen verändert sind, auch wenn die Autoren das in früheren Jahren gar nicht so direkt interpretiert haben. Es gab hier eine Arbeit aus England, wo so Strichzeichnungen verwendet wurden. Untergewichtiger Frauen, normalgewichtiger Frauen, übergewichtiger Frauen und hier wieder die berühmten Häuser als Kontrollbedingungen und wo die Patientin bzw. die Teilnehmerin, wir hatten hier Anorektikerin und Bulimikerin, aber die können wir erstmal zur Seite legen, einschätzen sollten, wie aversiv diese Reize sind. Sie sehen hier schon, dass für die Anorektikerin die untergewichtigen Reize stark aversiv sind, die übergewichtigen auch und hier die normalgewichtigen sind ungefähr in der Mitte. Gleichzeitig wurden diese Frauen auch, als sie diese Bilder gesehen haben, in den Kernspintomographen gelegt. Man hat geschaut, wo sind denn die Aktivierungen oder welche Gehirnareale sind aktiv, wenn sie diese Bilder betrachten. Da sieht man hier auch schon ganz schön genau diese Areale, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, nämlich in der außengelegenen Area, die für die Körper vor allem zuständig sind, war es so, dass die gesunden Frauen, wieder wegmachen, stärkere Aktivierung zeigten als die Anorektikerinnen. Wenn man das noch weiter sich anschaut, ist genau dieses Areal, was ich Ihnen vorher schon gezeigt habe, hängt ganz stark damit zusammen, wie aversiv diese Frauen diese Stimuli oder diese Körperbilder verarbeitet haben. Also da schon ein deutlicher Hinweis, da sind Veränderungen in diesen Arealen da, die sind über Aktivierung gemessen. Diese Aktivierung, und das ist immer sehr schön, wenn man solche Studien durchführt, die haben auch ein Abbild in den Verhaltensdaten. Also je schrecklicher oder je aversiver die Bilder für mich sind, desto besser passt es auch mit den Verhaltensdaten mit den Aktivierungsdaten zusammen. Das heißt, das ist der eine Ansatz. Es gibt auch ganz interessante andere Ansätze, die ich mir jetzt vorstellen will, wo man einfach schauen kann, verändert sich das Gehirn überhaupt auch in der Struktur? Klar, wenn ich wenig esse, verändert sich der ganze Stoffwechsel, da verändert sich das Gehirn. Und das kann man relativ elegant mit der sogenannten voxelbasierten Morphometrie darstellen, wo Sie Aufnahmen des Gehirns nehmen, in einen Computer füttern und der Computer rechnet dann ganz automatisch die einzelnen Bestandteile des Gehirns heraus. Das heißt, das Gehirn wird in graue Substanz zerlegt, in weiße Substanz und in die Liquorräume und alles, was um das Gehirn herum ist, wo diese Gehirnflüssigkeit drin ist, die das Gehirn entsprechend vor Erschütterungen schützt. Wenn Sie diese Bilder hier haben, kann man sich auch anschauen, ob es da Veränderungen gibt, die nur in der Struktur wiederzufinden sind. Das heißt, ist die graue Substanz dichter, weniger dicht, ist die weiße Substanz stärker ausgeprägt oder sind vielleicht, wenn man hier unten die Bilder nimmt, die Ventrikel ganz stark erweitert. Das kann man nicht nur für Anorexie nehmen, das kann man für alle Erkrankungen des Gehirns nehmen und kann dann wirklich relativ typisch aufzeigen, da gibt es entweder sehr lokale Veränderungen, das heißt ganz bestimmte Areale sind verändert, oder es gibt grundsätzlich eine Schrumpfung, eine Erweiterung, was auch immer. Aber die Methode ist relativ objektiv, weil der Computer für mich alles macht und ich muss danach wirklich nur einzelne Gruppen gegeneinander vergleichen. Genau die Methode wurde von einer deutschen Gruppe verwendet bei Anorektikerinnen. Sie sehen hier die Veränderung und das waren Anorektikerinnen, die entsprechend schon therapiert worden sind. Das heißt, sind sogenannte Langzeitfolgen. Das alles, was Sie hier sehen, sind die Reduktionen in der Dichte von der grauen Substanz, also Veränderungen auf struktureller Ebene in den Gehirnen der Anorektikerinnen. Das Ganze wurde dann noch weiter ausgewertet und was man im Endeffekt zeigen konnte, war, dass eine ganz bestimmte Hirnstruktur, sogenannte ACC, mit dem tiefsten Body Mass Index des Lebens zusammenhängt. Das war jetzt die Hauptaussage der Studie. Wichtiger fand ich an der Studie, dass wenn man genau hinschaut, auch hier schon in diesen Daten zu sehen ist, dass diese Areale, die für die Körperverarbeitung zuständig sind, auch strukturell verändert sind. Das sehen Sie hier andeutungsweise da, auch wenn die Autoren auf ganz andere Bereiche fokussiert haben. Und wir haben eine ähnliche Untersuchung durchgeführt, wo wir allerdings Anorektikerinnen im Akutstadium, sprich vor der Therapie, auch für den Kernspintomographen belegt haben und uns angeschaut haben, wie sieht die Struktur von diesen Frauen aus. Wir sehen hier einmal die Überblicke, 15 gesunde Vergleichsfrauen, 15 Anorektikerinnen, natürlich das der Body Mass Index und Body Mass Index entsprechend hoch, signifikant unterschiedlich, 22 und 16. Und auch das Volumen der grauen Substanz auch entsprechend vermindert. Wir haben diese Technik verwendet. Wir haben dann aber noch versucht, rein funktionell zu bestimmen, wo sind denn bei den Vergleichsfrauen oder bei den Anorektikerinnen diese Areale, die für die Körperverarbeitung zuständig sind, das Ganze über sogenannten funktionellen Loci. Das heißt, wenn Sie im Kernspintomographen liegen und diese Körper sehen und auch diese Stühle sehen und wenn ich diese beiden Zustände miteinander vergleiche, dann kriege ich genau diese Areale aktiviert, die für die Körperverarbeitung zuständig sind. Nämlich genau die, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, die lateral gelegen und diese in der Mitte gelegene. Und das haben wir auch eingesetzt, um wirklich neben der Struktur auch zu gucken, hat sich der in der Funktion eventuell was verändert, beziehungsweise überlappen Veränderungen in der Struktur auch eventuell in der Repräsentation von der Körperverarbeitung. Und was wir noch gemacht haben, war ein Maß für die Körperfehleinschätzung einzuführen. Das heißt, wir haben ja alle Teilnehmerinnen, ob in der einen oder anderen Gruppe, im Bikini fotografiert. Und wir haben dann diese Bilder genommen und haben sie von externen Frauen natürlich raten lassen in Bezug darauf, dass sie sagen mussten, also diese Körperform entspricht ungefähr, was auch immer, der Nummer 2 oder der Nummer 3. Das haben wir von objektiven, externen Raterin machen lassen. Das haben wir aber auch von jeder Patientin oder von jeder Teilnehmerin machen lassen. Dass wir immer ein Maß hatten für die Körpereinschätzung eines Externen im Vergleich zu der eigenen Einschätzung, können so auch wirklich ein Maß erheben, wie weit divergieren denn diese zwei Einschätzungen. Es kommt ein sehr interessanter Effekt raus, den Sie da sehen, der aber in anderen Bereichen schon gezeigt worden ist. Sie sehen hier für die Anorektikerin die Selbsteinschätzung und in grün die Einschätzung der externen Frauen. Also die haben gesagt, die Anorektikerinnen sind viel schlanker oder auf dieser Skala viel weiter auf der linken Seite, als das bei den Anorektikern in der subjektiven Einschätzung der Fall war. Das ganze Gegenteil für die gesunde Frau, die sagt eher, nein, nein, als Selbstrating, ich bin viel dünner, als das der objektive oder die objektive Frau sagt. Das ist aber ein bekanntes Phänomen. Wenn Sie sich einschätzen, oder das sind die beliebten Fragen, sind dann immer, schätzen Sie sich ein, wie Sie so im Vergleich zu Ihrem Bekanntenkreis so von der Intelligenz dastehen, dann sind meistens die Leute auch immer in den 20%, die da drüber sind, oder wenn man seine Kinder einschätzen muss, also das sind so Phänomene, die bekannt sind, die hier eben auch ganz schön repliziert worden sind, aber in Bezug auf die Körperkontur. Wie sich das beim Einkauf auswirkt, bleibt dann jedem selber überlassen. Sie sehen jetzt hier, das ist der Bereich für diese EBA, für die außengelegene Körperarea bei den Kontrollpersonen. Sie sehen hier, dass die Anorektikerinnen auch Aktivierung zeigen. Da ist also nicht so, dass das Gehirn inaktiv sind, wenn Sie die Körper sehen. Das ist jetzt der Vergleich Körper gegen Stühle, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Das heißt, und das Ganze überlappt sogar noch, auch wenn sich so ausgeprägt ist. Wenn man das hier statistisch miteinander vergleicht, kommt da kein bedeutsamer Unterschied raus. Also als Unterschied sieht es relativ groß aus, statistisch kann man das nicht nachweisen. Interessanterweise, wenn man jetzt aber guckt, wie sieht denn eine strukturelle Veränderung in den Gehirnen der Anorektikerin aus, ist es so, dass genau in diesen Bereichen, und das ist hier für die Normalperson, gibt es hier wirklich eine ganz, ganz lokale, fokale Reduktion in der grauen Substanz. Genau in den Bereichen, die für die Körperverarbeitung zuständig sind. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit dieser Körperfehleinschätzung zusammenbringt, war es so, dass genau diese Reduktion, die kann man, ist ja einmal stärker, einmal weniger stark ausgeprägt über die einzelnen Patientinnen, dass die mit der Körperfehleinschätzung zusammenhängt. Das heißt, je stärker da es zu einer Reduktion der grauen Substanz kommt, desto eher hängt das mit der Körperfehleinschätzung zusammen. Also ein Hinweis aus den Verhaltensdaten oder Verhaltensmaßen mit denen, die wir aus den strukturellen Veränderungen in den Gehirnen von Anorektikerinnen erhoben haben. Das ist aber nur rein deskriptiv zu sehen. Wir können ja nicht sagen, das eine ist zuerst, und dann kommt zur Anorexie. Wir werden auch später zeigen, dass das nur ein Teil von der ganzen Pathologie der Anorexie ist. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Hinweis, dass es da entsprechende Zusammenhänge gibt. Gut, ich gehe weiter mit einer Studie, wo wir uns um die Veränderungen durch Psychotherapie bei Anorektikerinnen gekümmert haben. Das ist sehr aufwendig, weil wir ganz viele Patientinnen während dieser Zeit verloren haben, weil die nicht mehr Lust hatten, in den Kernschmidt-Tomographen zu steigen, was teilweise auch sehr belastend für sie war. Nichtsdestotrotz haben wir eine Gruppe zusammenbekommen, die entsprechend unter Essstörungen litt. Und wir konnten es auch diesmal wirklich so machen, das ist so der Goldstandard, dass wir eine Gruppe einmal in den Tomographen gelegt haben, dann psychotherapeutisch behandelt haben, danach gemessen haben und tatsächlich hier auch noch so etwas wie eine Wartekontrollgruppe hatten. Das heißt, wir müssen auch gucken, es gibt Fluktuationen in der Verarbeitung von den Körpern, in dem Gehirn grundsätzlich. Das Gehirn ist plastisch. Deshalb greift man immer auf so Wartekontrollgruppen zurück. Und das war in diesem Studiendesign auch möglich. Und wir hatten auch entsprechend die Patientinnen, die natürlich dann hier am Ende ihre Therapie bekommen haben. Aber wir haben immer versucht, die Parallelisierung durchzuführen. Und diese Therapie beruht auf dem Manual von der Sylvia Fox, mit der wir zusammengearbeitet haben. Da gibt es die Gruppentherapiesitzung, wo auch entsprechend Spiegel- und Videofeedback und Körperkonfrontationen durchgeführt werden. Auf einmal die Frauen werden ganz intensiv mit ihrem Körper konfrontiert, mit dem Ausmaß ihres Körpers. Und es werden dann natürlich, also das wäre klassisch verhaltenstherapeutisch, das ist eher kognitiv verhaltenstherapeutisch, werden natürlich auch die entsprechenden dysfunktionalen, körperbezogenen Gedanken identifiziert und entsprechend therapeutisch modifiziert. Also ein Ansatz, der umfassend ist und auf jeden Fall auf das Körperbild deutlich abzieht. Und während die Frauen im Kernspintomographen lagen, gab es wieder hier die gleichen Bildchen, Sie kennen die schon, Bilder des eigenen Körpers, des fremden Körpers, und hier sind auch diese sogenannten Scrambled- oder Puzzlebilder dargestellt, wo einfach die Standardfrau verschnitten worden ist, und wir hatten hier eine gewisse Baseline. Wenn ich das hier anschaue, hatten wir einmal die Aktivierung der Kontrollperson, die Aktivierung der Patientin, die Reduktion der grauen Substanz, aber auch in Blau, und das war eben das Besondere an dieser Studie, ein Anstieg in der Aktivierung, während die Frauen ihren eigenen Körper gesehen haben. Das heißt, durch diese Verhaltenstherapie, kognitiv-behaviorale Verhaltenstherapie oder Körperbildtherapie, kam es im Vergleich von vor der Therapie zu nach der Therapie zu einem Anstieg in der Aktivierung genau in den Arealen, die wirklich nur für die Körperverarbeitung zuständig sind und nur für die visuelle Körperverarbeitung. Da ist noch nichts mit Bewertung und anderen Sachen drin, es ist einfach nur die visuelle Verarbeitung der Körperbilder, die Sie in dem Kernspintomographen gesehen haben. Das heißt, als Zwischenfazit, diese EBA oder diese körperbezogenen Gehirnareale für die visuelle Verarbeitung haben eine bestimmte Bedeutung für Anorexie. Wir konnten zeigen, dass es eine reduzierte Dichte in der grauen Substanz gibt, genau in diesen Arealen. Diese Dichte oder die Reduktion der Dichte geht mit der Körperfehleinschätzung einher. Wir können aber in diesem Areal durch eine Verhaltenstherapie entsprechend die Aktivierung verändern. Das heißt, dieses System ist plastisch und durch die entsprechende Intervention können wir auch wirklich sogar im Kernspin zeigen, dass sich da etwas verändert hat. Jetzt hatte ich Ihnen am Anfang schon eine ganze Menge über das EEG erzählt und dass man Körper mit und ohne Kopf rein untersuchen kann. Und genau das haben wir natürlich auch mit unseren Anorektikerinnen gemacht. Das EEG ist eine relativ billige Methode, ist, die zwischendurch so ein bisschen mal weg vom Fenster war, weil alle irgendwie nur diese teuren Geräte im Kernspin, wie das Kernspin verwendet haben. Aber das EEG hat fantastische zeitliche Auflösung. Und wenn ich zeigen kann, nach 170 Millisekunden passiert etwas im Gehirn, was mit Körpern und mit irgendwelchen anderen Stimuli zu tun hat, dann hat das, glaube ich, eine ganz gute Daseinsberechtigung. Genau auch hier, gleicher Ansatz wie in der Studie früher von der Frau Minnebusch, eine Doktorandin von unserem Lehrstuhl. Körper mit Kopf, Körper ohne Kopf, aufrecht invertiert. Ein ganz simples Versuchsdesign mit Anorektikerinnen und gesunden Kontrollfrauen. Hier die Ergebnisse aus der alten Studie, wo Sie jetzt nochmal sehen, dass dieser Inversionseffekt praktisch verschwindet, sobald der Kopf weg ist. Hier dieser Versuchsaufbau, Gesichter, Körper aufrecht invertiert. Und hier Körper ohne Kopf für die Anorektikerin aufrecht invertiert, das gleiche für die gesunden Kontrollfrauen. Sehen an sich keinen Unterschied. Das heißt, ist der Kopf ab, sieht das EEG bei Anorektikerinnen und gesunden Frauen gleich aus. Ist der Kopf aber dran, ist es so, dass Sie diesen Inversionseffekt hier bei den gesunden Frauen noch sehen. Alles, was rot ist, ist der invertierte Körper und schwarz ist der aufrechte Körper. Aber genau dieser Effekt verschwindet bei den Anorektikerinnen. Da ist es vollkommen egal, ob es aufrecht dargestellt wird, der Körper mit Kopf, oder auf dem Kopf dargestellt wird. Die EEG-Ausschläge unterscheiden sich in keiner Weise und sie sind auch hier höher als die bei den gesunden Kontrollpersonen. Das heißt, das ist die Replikation des alten Experiments und das zeigt wieder eine veränderte Verarbeitung, diesmal im EEG, in der Körperwahrnehmung bei Anorektikerinnen. Wenn Sie das für Gesichter anschauen, ist das wieder vergleichbar. Wir haben den gleichen Inversionseffekt. Und wenn man sich das für Häuser anschaut, ist das auch wieder vergleichbar. Es ist also wirklich nur ganz fokussiert auf Körper mit Köpfen bei den Anorektikerinnen. Das heißt hier, das hatte ich gerade gesagt, der Inversionseffekt bei Anorektikerinnen, Körpern mit Kopf fehlt. Ist die Frage, ist der Kopf irrelevant? Für uns hat er eine ganze Menge Informationen, aber ist da der Fokus vielleicht auf ganz anderen Informationen, die dargeboten worden werden? Oder ist diese konfigurale Verarbeitung bei den Anorektikerinnen entsprechend nicht mehr so ausgebildet, wie das bei den Kontrollfrauen war? Ich habe ja gezeigt, dass der Inversionseffekt wirklich mit der konfiguralen Verarbeitung erstmal bei Gesichtern oder dann auch mit bei den Körpern zusammenhängt. Soweit, so gut. Ich möchte jetzt noch eine letzte Studie vorstellen, wo es darum geht, mal zu schauen, wie sieht denn dieses Netzwerk aus? Ich habe Ihnen mal gezeigt, wir haben hier außenliegend ein Areal, wir haben in der Mitte ein Areal. Irgendwie muss dieses Netzwerk noch funktionieren. Es muss aber irgendwie nicht mehr so funktionieren, wie es bei den gesunden Frauen der Fall ist. Und wir konnten das über diese Aktivierungsstudien gar nicht darstellen. Es ist zwar weniger aktiviert, aber wenn man es vergleicht, ist es trotzdem so, dass man keine bedeutsamen Unterschiede sieht. Und diese ganze Kernspintomographie hat eine ganze Menge Auswertmöglichkeiten, zum Beispiel so etwas wie Konnektivitäten, sprich Zusammenhänge von Gehirnarealen. Die Frage ist, wer aktiviert denn hier wen? Das heißt, habe ich eine Aktivierung hier? Ist die verantwortlich, dass ein anderes Areal aktiviert wird oder nicht? Kann ich das hier am Gehirn anschauen? Wir haben hier einen Schnitt durch das Gehirn. Hier ist vorne, da ist hinten. Also sprich, hier findet die Gesichter- oder Körperverarbeitung statt. Dann haben wir hier so einen Eingang. Da werden also die Informationen vom Auge erstmal hinprojiziert. Dann haben wir hier dieses mittlere gelegene Körperareal, dieses außengelegene Körperareal. Und jetzt kann man ja verschiedene Modelle aufstellen. Man kann sagen, die Information da reingeht, geht es erstmal nach da drüben. Die Aktivierung hier ist dann dafür verantwortlich, dass dieses Areal aktiviert wird. Man kann natürlich auch sagen, nö, ich denke, das geht erstmal, diese Aktivierung hier bedingt die Aktivierung da und die Aktivierung da vorne. Da kann man, es gibt einen Artikel, der hat 96 Variationen aufgestellt, wie immer das funktioniert. Da kann man eine ganze Menge Modellvoraussetzungen schätzen und man kann natürlich auch schauen, wenn ich identifiziert habe, das sieht so zum Beispiel bei gesunden Frauen aus, wie sieht es denn dann bei Anorektikerinnen aus? Wir wissen, da gibt es Veränderungen, aber wie sieht das in diesem Netzwerk aus und wie hängt das zum Beispiel auch mit Verhaltensmaßen zusammen? So, hier wieder die Gruppe, die entsprechend untersucht wurde und die unterschieden sich diesmal wirklich nur durch das BMI, 22 versus 15. Und das habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Also als Stimulation für diese Aktivierung nimmt man einfach wieder nur Körper und Stühle, vergleicht sie miteinander und analysiert dann diese Daten entsprechend nach dem Modell, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sie sehen hier auch diese Aktivierung für die Kontrollpersonen. Also das ist die linke Seite des Gehirns. Hier ist die sogenannte EBA. Das ist die rechte Seite, auch mit der EBA hohe Korrelationen, hohe Aktivierung. Bei den Anorektikerinnen etwas weniger aktiviert an den gleichen Stellen, aber wenn man es direkt miteinander vergleichen würde, würde es keinen großen Unterschied ergeben. Und auch in diesem mittleren gelegenen Areal, also wir schauen hier von der rechten Seite auf die untere Seite des Gehirns, bei den Anorektikerinnen, bei den Kontrollpersonen vergleichbare Aktivierung. Das heißt, von außen sieht man gar nichts. Es macht erstmal so keinen Unterschied aus, ob ich mir gesunde Kontrollperson oder Anorektikerin im Kernspin anschaue. Und um jetzt die ganzen Modelle zu berechnen, wir haben gerade gesagt, es gibt diesen Artikel mit 96 verschiedenen Modellen, aber man muss ja auf ein paar Modelle wenigstens zurückgreifen und deshalb haben wir einmal dieses Modell genommen und da sieht man, die Aktivierungs Wege sind es nicht, aber die Aktivierungsbedingungen. Das heißt, wir kriegen hier unsere Informationen rein, diese Aktivierung bedingt diese Aktivierung und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Modell haben wir genommen. Es gibt noch ein anderes Modell von dem Herrn Orgesi, der vorhin schon aufgetaucht wird, der eine etwas andere Vorstellung hat, wie Körper verarbeitet werden. Es gibt noch ein anderes Modell von dem Herrn Hodzic, der auch wieder entsprechende Ideen hat, wie Körper verarbeitet werden und das Ganze irgendwie theoretisch untermauern, warum man überhaupt diese Modelle verwendet und die Kernspindaten entsprechend auswertet. Und wir haben uns für diese vier Modelle unterschieden. Also das hier ist unser Eingang, das ist der sogenannte mittlere occipitale Kortex, also da, und dann geht es entweder in die Seite und dann in die Mitte, das wäre das erste Modell. Oder es geht von hier erstmal in die Mitte und dann zur Seite. Oder man kann natürlich auch annehmen, dass es eine parallele Verarbeitung gibt. Das heißt, die Informationen gehen in beide Bereiche gleichzeitig, parallel, gleich bitte, und dann konvergieren sie auf einen Bereich. Ja, also hier der Unterschied ist einfach nur, da gehen alle Informationen dann dahin oder hier gehen alle Informationen dann in diesen Bereichen, werden dann weiterverarbeitet. Bitte schön.
Eine Frage, ist das messbar, diese Reihenfolge?
Ist das was bitte?
Ist das messbar, diese Reihenfolge? Mit dem EEG müsste das doch eigentlich
der Fall. Das ist funktionelle Kernspintomographie. Sie werden das deshalb nicht messen können, weil diese mittlere gelegene, diese fusiforme Körperarea, die liegt in der Mitte des Gehirns und Sie werden nicht unterscheiden können, ob das Signal von außen oder von der, in der Mitte kommt. Dass das funktioniert leider nicht. Das wäre sehr schön, aber es geht leider nicht. Okay, diese vier Modelle haben wir verwendet, um das Ganze entsprechend auch übersichtlich zu halten. Und dann schaut man, das macht alles der Computer für einen in der heutigen Zeit, welches Modell erklärt dann meine Daten am besten? Sie haben die Aktivierung gesehen, dann sage ich mir einfach, welches Modell dieser vier, die ich definiert habe, erklärt meine Daten am besten? Und man sieht hier sehr schön, dass für die Kontrollperson ein ganz anderes Modell das Relevante ist, als das von der Anorektikerin. Das heißt, das hier Modell 1 und 2, das ist, so ist wohl der Verlauf bei den gesunden Kontrollfrauen und so ist wohl der Verlauf bei den Anorektikerinnen. Das ist erstmal deskriptiv, aber es zeigt schon mal, dass diese Organisation in dem Modell, in dem Netzwerk, was man von außen gar nicht so sieht, doch in irgendeiner Form verändert ist. Hier sieht man nochmal, welche Modelle ausgewählt worden sind. Und man kann auch schauen, wie stark, das sind hier diese Zahlen da unten, diese einzelnen Bereiche auch zusammenhängen. Das sind Werte, die bis über 1 gehen können und Sie sehen hier einen starken Zusammenhang zwischen den Arealen, etwas schwächeren, aber trotzdem starken Zusammenhang zwischen diesen Arealen und das gleiche auch hier bei den Anorektikerinnen. Aber die Zahlen sind ungefähr vergleichbar. Was wir aber noch in diese Studie reingepackt haben, das ist ganz interessant, war diese Körperfehleinschätzung wieder. Genau das gleiche Vorgehen, wir haben die Bilder im Bikini, wir haben die externen Raterinnen, wir haben die Frauen, die daran teilgenommen haben, die selber geratet haben, haben diesen Differenzwerten, haben den auch mit diesen Verbindungen in Zusammenhang gebracht. Man sieht tatsächlich hier in diesem Bereich bei den Anorektikern, dass da ein wirklich, der Korrelationskoeffizient, der kann höchstens 1 erreichen. Und wir haben einen Korrelationskoeffizient von 0,87, also fast 1. Das ist fast ein direkter Zusammenhang zwischen dieser Körperfehleinschätzung und einer reduzierten Verbindung von diesem Areal zu diesem Areal. Das heißt, je stärker sich die Frauen fehleinschätzen oder je größer die Differenz ist zwischen der objektiven Einschätzung und der eigenen Einschätzung, desto geringer ist diese Verbindungsstärke von diesem Areal zu diesem Areal. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie eine Einbahnstraße, die so ein bisschen durchlässig ist. Ein paar kommen durch, ein paar kommen nicht durch. Und genau das hängt eben auch mit dieser Körperfehleinschätzung zusammen. Je stärker die Körperfehleinschätzung, desto geringer hier die Verbindung von diesen beiden Arealen. Und wenn man jetzt auf dieses Modell zurückgreift, was wir jetzt zugrunde gelegt haben, dann scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass bei den Anorektikern gerade in diesem Bereich erstmal zu einer Störung kommt, die zumindest mit diesem einen Maß, das wir erhoben haben, nämlich dieser Körperfehleinschätzung, doch sehr, sehr stark zusammenhängt im Rahmen eines negativen Korrelationskoeffizienten. So, ich bin auch schon fertig, bin glaube ich auch ganz gut in der Zeit. Als Zusammenfassung, also ich denke, oder ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass Anorexie an sich ein ganz gutes Modell ist für die pathologische Körperverarbeitung, genauso oder vergleichbar, wie es für die Gesichter ist. Wir konnten jetzt zeigen, dass diese Körperfehleinschätzung, dieses Maß, das wir da eingeführt haben, mit der reduzierten Dichte dieser grauen Substanz verbunden ist, aber auch mit Verbindungen innerhalb dieses Netzwerkes, was noch weiter untersucht werden müsste. Diese Aktivierung auf der linken Seite, die konnte durch Psychotherapie, kognitiv-behaviorale Körperbildtherapie verändert werden. Es gibt auch im EEG Hinweise auf veränderte Verarbeitung von Körpern, nämlich den fehlenden Inversionseffekt. der auf eine andere Verarbeitung von diesen Reizen hindeutet bei den Patientinnen. Und ich konnte in der letzten Studie zeigen, dass wir eine Körperfehleinschätzung durch die Veränderung dieser Verbindungen von den beiden Arealen erklären konnte. Also dass es wahrscheinlich so eine Art Sackgasse gibt, wo die Informationen nicht weitergegeben werden. Das ist natürlich ein Teil von der ganzen Geschichte der Anorexie. Ich habe hier ein paar Studien zusammengefasst, die sich mit Veränderungen bei Anorektikerinnen immer im Vergleich zu gesunden Frauen beschäftigen. Und ich habe mich darauf beschränkt, was hier hinten stattfindet. Also sehen hier auf die linke Seite des Gehirns, da ist der visuelle Kortex. Ich habe Ihnen nur berichtet, was hier hinten in der ersten Verarbeitung, also als ein Filter, nicht funktioniert oder verändert ist. Sie sehen aber auch hier, dass in ganz vielen anderen Bereichen des Gehirns bei Anorektikerinnen, sogenannten Insula, in Basalganglien, im anterioren singulären Kortex und hier im präfrontalen Kortex, es zu Veränderungen kommt. Sowohl, dass diese Funktionen reduziert sind, als auch, dass manche Funktionen, so wie hier diese Kontrollfunktion, die starke Rigiditätfunktion vom dorsalen präfrontalen Kortex erhöht ist. Das heißt, das ist ein ganz heterogenes Bild, was alles verändert ist. Das macht es wahrscheinlich auch so schwer, überhaupt therapeutisch da anzusetzen. Es ist jetzt, gestern stand es bei Spiegel Online, von dem Herrn Zipfel aus Tübingen eine Studie rausgekommen, wo sie verschiedene Therapieansätze untersucht haben, auch mit ganz vielen Patientinnen. Das heißt, da wurde wirklich mal versucht, alles zusammenzubringen, aber es sind sehr, sehr schwierige Studien, die ganzen Patientenzahlen zusammenzukriegen. Und es ist jetzt auch nicht rausgekommen, dass diese eine Therapie besser ist als die andere Therapie. Es kommt zu Erfolgen, es kommt natürlich auch zu 30% Misserfolgen oder keinen positiven Therapieausgängen. Aber wenn Sie sich das hier anschauen, dass da wirklich ganz viele Bereiche des Gehirns verändert sein können, und diese Untersuchungen zeigen ja immer nur einen Ausschnitt von Patientenpopulationen, dann können Sie sich vorstellen, dass der Ansatz in der Therapie doch gar nicht so einfach ist. Und dass man immer wahrscheinlich sich ein paar Bereiche rausgreifen muss, an denen man arbeitet, um dieses Gesamtbild dann entsprechend hinzukriegen. Ich möchte noch die Leute erwähnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also einmal Lilia Fox aus der klinischen Psychologie, Denise Soria Bauser oder früher Minnebusch, eine Doktorandin von uns, die ganz viele Studien gemacht hat. Dietrich Grönemeyer hier aus dem Grönemeyer-Institut, die uns ihren Kernspintomographen exzessiv zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich der Herr Herpatz hier aus der LWL-Klinik, der ganz stark in die Therapie da in dem Krankenhaus für Essstörungen involviert ist und die ganze Klinik leitet, der also den entsprechenden Patienten versorgt hat. Und Ihnen danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.